Genusswandern in Montenegro zwischen Bergen und Meer. Herzlich willkommen bei Weltweit Wandern, dein Podcast übers Wandern, Reisen und bewegende Begegnungen. Ich bin Christian Lade, der Gründer von Weltweit Wandern. Heute geht's um ein echtes, meiner Meinung nach, Wanderjuwel am Balkan, Montenegro. Das Land bietet eine wirklich unglaubliche Vielfalt, von den majestätischen schwarzen Bergen, Montenegro, schwarze Berge, an der Grenze zu Albanien und Bosnien bis zur traumhaften Adriaküste. Richtig große und tolle Nationalpark und wirklich unberührte Natur und eine reiche Kultur machen Montenegro für uns zu einem perfekten Wanderziel. Ich habe heute eine besondere Gesprächspartnerin hier, Angelika, unsere langjährige Partnerin in Montenegro. Sie ist eine ausgewanderte Österreicherin und betreibt mit ihrer Familie ein Weingut, wo unsere Gäste ganz nahe am Land und den Leuten reisen können. Gemeinsam besprechen wir über unsere 4 unterschiedlichen Reisen, die wir in Montenegro anbieten und auch über alle die Highlights des Landes mit einer echten, sozusagen eingewanderten Montenegrinerin, einer ausgewanderten Österreicherin. Also bleibt's dran und einfach Bühne frei oder Mikrofon frei zu dir, Angelika. Schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen? Hallo.
Ja, hallo lieber Christian. Vielen lieben Dank für die Möglichkeit, dass wir sozusagen über Montenegro sprechen können. Hier in der Steiermark, ja, sozusagen deine Homebase. Ja. Meine Homebase ist Montenegro seit über 20 Jahren. Ja. Mhm. Meine ersten Schritte auf dem Balkan habe ich im Rahmen eines Entwicklungszusammenarbeitsprojekts gemacht, das von 2003. Ja. Als damals sozusagen meine Kollegen an mich herangetreten sind, willst du mitmachen in einem Projekt in Montenegro? Ich damals keine Ahnung gehabt, natürlich will ich nach Mittelamerika.
Okay, ja. Und das klingt so, genau.
Aber das war halt sozusagen genau nach den Balkankriegen, wo das einfach eine verschwommene, für uns in Österreich verschwommene Ländermasse war. Keiner hat gewusst, wo eigentlich die einzelnen Balkanstaaten liegen. Mhm. Und für mich hat einfach Montenegro super exotisch geklungen und habe mir nicht vorstellen können, dass das eigentlich hier bei uns in Europa ist, ja, und das nur 1,5 Stunden von Wien entfernt, ja. Und nach wie vor ist für mich Montenegro die Karibik Europas, weil es einfach so viele Ähnlichkeiten gibt, ja. Und natürlich habe ich das schon im Rahmen dieses Projekts gesehen, was das Spezifische ist, ja, an dem Land und Leute. Es ist einfach super entspannt, ja. Es ist super entspannt und das muss man aushalten, ja.
Hat Vor- und Nachteile,
klingt daraus. Hat Vor- und Nachteile, ja. Und das habe ich auch im Rahmen dieses Projekts kennengelernt. Es ist einfach ein langer Planungshorizont, macht keinen Sinn, ja. Es passiert nichts, ja. Auch wenn du noch so willst, es passiert nichts, ja. Die Montenegriner sind einfach ein sehr stolzes Bergvolk, ja. Und erst wenn es wirklich, wirklich notwendig wird, kommen Dinge in Bewegung. Aber letztendlich funktioniert alles. Ja.
Das haben wir ja gemerkt, unsere Zusammenarbeit, haben wir gerade beim Vorgespräch ein bisschen drüber geredet. Das war ja schon, hat ja schon irgendwie so ein bisschen schräg angefangen. Ich kann mich erinnern, unsere Mitarbeiterin Sonja ist eingeladen worden, das hast du mitorganisiert, österreichische Entwicklungszusammenarbeit, möchte den Tourismus ankurbeln und ladet ausländische Reiseveranstalter ein. Und die Sonja ist dann mitgefahren, um eine neue Tour zu entwickeln und ist zurückgekommen und hat gesagt, ein fantastisches Land. Die Organisation war eine Katastrophe. Es hat nichts funktioniert. Aber irgendwas müsste man da machen. Und ich habe da die Angelika kennengelernt. Das ist eine Österreicherin, die unten lebt und mit einem Mann von dort zusammen ist, mit dem Boris, dem jetzigen Ehemann. Und die hat da versprochen, sie wird sie einmischen. Wie sind das dann weitergegangen?
Ja, genau. Und das war eigentlich der Start, ja. Sonst würde es uns nicht geben, ja. Also, mir war es ein Anliegen, ja. Dieses Projekt war mir wirklich ein Anliegen. Mhm. Wir haben da, ich weiß nicht, wie viele 100 Kilometer Wanderwege entwickelt, Niedrigenergie-Berghütten gebaut. und es sollte irgendwer kommen. Ja?
Ja.
Also es war meine Verantwortung sozusagen, dem Projekt, den Mitarbeitern, den Investitionen gegenüber, dass da was passiert. Ja. Ja? Und wir haben eben diesen besagten Femtrip organisiert, um pionierwillige Reiseveranstalter aus dem deutschsprachigen Raum nach Montenegro zu bringen. Es hat ja damals keine Bilder von Montenegro gegeben. Ja? Also es hat ja niemand vorstellen können, genauso wie ich dazu, wie ich sage, ja, natürlich mache ich in diesem Projekt mit, keine Ahnung, um was es geht.
Ja.
Und genau diese organisatorischen Mängel sozusagen oder diese Logistik und so weiter, es hat ja keine Erfahrung für dieses Wanderprodukt in Montenegro gegeben. Montenegro war vielen vielleicht aus den 80er Jahren noch als Stranddestination bekannt, aber dass es einfach ein spannendes Hinterland gibt mit super Bergen, mit super Wandermöglichkeiten, das war absolutes Tabula rasa. Ja? Also wir haben da von null angefangen. Ja. Und auch natürlich hat es kein Know-how gegeben bei den lokalen Reiseveranstaltern, wie man eine Wanderreise organisiert.
Ja.
Und da habe ich mich sozusagen halt dann gesagt, okay, machen wir das einmal im Rahmen des Projektes. Ja. Aber natürlich, wenn man das angeht, dann sagt man, okay, na, stellen wir das auf gescheite Füße, ja, probieren wir es einfach.
Ja,
also wir haben lange nicht von diesem Reiseagentur gelebt, ja. Aber wir haben es einfach gemacht und mit Weltweit Wandern, mit der Sonja und natürlich auch mit der Unterstützung von Christian, ist es ins Laufen gekommen.
Ja. Na, voll cool und wie gesagt, super beherzt von dir, eingestiegen über Entwicklungszusammenarbeit und gleich unten blieben, weil das ist ja inzwischen, ich weiß nicht, ist das 15 Jahre her oder weiß nicht, ist schon eine Zeitl her jetzt. Ja.
Das ist Jahrzehnte her.
Ja, wie alt sind deine Kinder?
Nein, die Kinder sind jetzt 10, die sind noch 10, nicht so.
Die sind erst später gekommen, aber inzwischen hast du eben Familie, bist dort quasi eingewandert und lebst dort, alles entstanden aus einem Engagement, du willst da was quasi für nachhaltigen Tourismus tun und inzwischen bist du dort wirklich gut angekommen. Es gibt auch, habe ich eh schon gesagt, ein Weingut, das ihr mit Schwiegereltern, glaube ich, oder stecken da dahinter? Erzähl vielleicht da was.
Ja, nein, das war im Prinzip, also, ich nenne es immer unser Corona-Projekt. Ja.
Okay, ja.
Weil das Weingut war immer schon da. Es ist einfach Familiengrundstück und so weiter. Jeder Montenegriner hat ein Stück Land. Ja. Das ist sozusagen die Sozialversicherung und dann auch sozusagen sein Stolz. Ja. Also es ist ein Unterschied. Ja. Man merkt es, ist auch im Projekt, haben wir gedacht, das ist beratungsresistent, keiner will was. Ja. Aber die wissen genau, sie brauchen es eigentlich nicht. Ja.
Also jeder hat so quasi sein Sparkonto, ist das Stück Land, wo man im Notfall was anbauen kann. Ja,
genau.
Das macht das Sinn, oder?
Das macht Sinn, ja. Und auf jeden Fall auf dieses sozusagen Stück Land, ja, sind wir so richtig, haben wir es wertschätzen gelernt, während des Corona-Lockdowns, als sozusagen alles schnell, ja, wo gehen wir hin? Und wir sagten, sicher nicht in der Stadt, sondern raus, nach Rwaschi heißt, das ist das kleine Dorf im Nationalpark Skadersee. Und ja, und dann schaut man halt einmal wochenlang auf diese Weingärten, die da sind, aber natürlich war nie das Commitment sozusagen von uns da weiterzumachen, ja. Und wir sind einfach umtriebig. Ja. Also wir haben jetzt da nicht nur einfach abwarten können und sozusagen, es war unsere Therapie. Ja. War sozusagen unsere Arbeitstherapie oder Beschäftigungstherapie, über diese schwere Corona-Zeit zu kommen in Montenegro. Ja.
Man muss irgendwas tun. Also ich habe ja dann angefangen, Meditationsseminare zu organisieren und ganz viel Skitouren zu gehen. Man muss ja aktiv sein.
Man muss
gut
aktiv sein und sozusagen dieses, also wir haben dann wirklich eigenhändig so den ersten Weingarten erneuert. Ja. Also Wein trinken ist angenehm, ja. Einen Weingarten zu haben, ist harte Arbeit, ja.
Viel Arbeit, ja.
Es ist viel Arbeit. Mittlerweile natürlich, wenn man sowas übernimmt, die Prinzipien Nachhaltigkeit sind uns immer wichtig, ja. Und natürlich wollte man das auch in der Weinproduktion, im Weingarten anwenden. Also wir sind jetzt da mittlerweile im dritten Jahr der Konversion zur Umstellung auf Bio, ja. Arbeiten auch nach biodynamischen Prinzipien. Ja. Also das ist auch ganz wichtig, also wirklich low intervention, so wenig als möglich in die Natur einzugreifen, im Weingarten als auch im Keller. Ja. Also das ist jetzt da, sicher sind diese Naturweine, wie man sie nennt, Trend, ja, aber für uns ist es einfach wirklich Überzeugung und einfach andere Chance zu interpretieren, was wir unter nachhaltiger Entwicklung verstehen. Ja. Und lokale Produzenten, ja. Also wenn wir jetzt gerade bei der Nachhaltigkeit sind, bei unseren Reisen, also für uns sind jetzt in Montenegro gibt es keine großartigen Biozertifikate oder Umweltgütesiegel bei den Hotels. Ja. Es ist einfach wichtig, dass die lokale Bevölkerung profitiert. Speziell im Norden, wo einfach die Abwanderung extrem groß ist, ja, muss man einfach der jungen Generation eine Perspektive geben, in der Landwirtschaft zu bleiben. Es geht einfach um Ernährungssicherheit, um Selbstständigkeit. Montenegro ist sehr abhängig von Importen. Aber genau diese Chance, es ist einfach ein tolles Land. Ja.
Und es geht gut über Tourismus eben, oder indem man einfach quasi Leute hinbringt in Gegenden, wo die Leute eher abwandern und dort eben mit Wanderwegen diese wunderschöne Natur, da braucht man ein bisschen Infrastruktur.
Absolut, also Tourismus hat da absolut diese positive Wirkung, diese positiven Effekte in diesen entlegenen Gegenden einfach eine Perspektive zu geben. Ja. Es ist ganz auch wichtig für diese Transhumanz, was nach wie vor in Montenegro stattfindet.
Ich war Transhumanz heißt Abwanderung, oder?
Nein, Transhumanz ist dieses die Hirtenleben.
Die Weiden.
Die Weiden, die Almen, ja, also wo im Prinzip die Almwirtschaft, die ganz traditionell ist, wo man teilweise 50, 60 Kilometer mit den Tieren von, sagen wir, von Podgorica in die Sinjavin, diese große Hochebene, wandert, ja, und dort ein halbes Jahr verbringt. Ja. Und natürlich habe ich Befürchtungen gehabt, das wird aussterben, weil die Jungen, was sollen sie dort in der Einöde?
Sie
wollen
die nicht mehr, ja.
Sie wollen das nicht mehr. Mhm. Aber natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, ich biete 3, 4, 5 Hütten an zum Übernachten, ja. Oder es kommen zu mir irgendwelche Gäste und wollen sehen, wie ich lebe und Kosten, was ich produziere, ist das einfach eine tolle Motivation.
Also der Tourismus gibt so ein gewisses Zusatzeinkommen und dann doch noch ein Grund, die Alm allein ist ein bisschen fad oder bringt zu wenig Einkommen. Mit Tourismus gehen wir, ist ja bei uns in Österreich auch so ähnlich, oder?
Es ist genau, die Kombination ist einfach ideal. Ja. Mhm. Und es ist einfach das Wichtige, also mir ist es immer ein Anliegen, dass es nicht nur touristisch ist, sondern dass die landwirtschaftliche Produktion im Vordergrund ist und das ein Zusatzeinkommen ist, ja.
Ich meine, ein bisschen zurück zu eurem Weingut, das ist ja total cool, weil das ist jetzt wirklich eins der Highlight euer Corona-Projekt, die Wiederbelebung des schwiegerelterlichen Weinguts ist jetzt das Highlight vieler unserer Reisen, weil da sitzt man im Weingarten, ihr habt diese tollen Produkte, man isst quasi bei Mama und Schwiegermama dort in dem Garten. Es ist einfach herrlich, weil wenn man auch als Gast da ganz viel profitieren kann oder miterleben kann von der Kultur.
Absolut, also meine Schwiegermama ist ein Traum. Ja.
Okay, warum? Erzähl
bitte. Warum? Nein, die ist einfach, also ich, erstens haben wir diese Großzügigkeit und es ist der Inbegriff einer montenegrinischen Frau oder Heldin, sage ich mal, ja. Weil sie einfach, also die Frauen haben es nie leicht gehabt. Speziell in Montenegro ist einfach viel dieser Alltagslasten oder der Bewirtschaftung, Kinder und so, ist auf dem Rücken der Frauen. Und das ist noch sozusagen diese Generation, die wirklich nur so aus dem Karst kommt, ja. Also genügsamste Kindheit gehabt hat und dann sozusagen während der Tito-Zeit wurde sozusagen ganz Jugoslawien industrialisiert mit einer Generation. Ja, das ist sozusagen ein ganz spezielles, dieses karge Leben, bäuerliche Leben, aber dann sozusagen mit Bildung und so weiter.
Ziemlich schnell gegangen dann.
Ganz schnell gegangen ist, ja. Aber nach wie vor einfach diese großzügige Liebenswürdigkeit und natürlich, das widerspiegelt sich auch in der Küche.
Ja, ja.
Das, also die Familie ist sowieso immer im Vordergrund und was sie verwendet, sind einfache Zutaten, ja, aber sie schafft es jetzt einfach, ich sage immer, das ist einfach diese Cosmic Energy, ja.
Ja.
Ich kann das klären, meine Kinder essen Krautwickler nur von der Baba, ja, meine schauen sie nicht einmal an, ja, ich mache das Gleiche, ja, aber da ist einfach die Cosmic Energy von der Baba drinnen.
Die Energie der Schwiegermama, ja, super, boah. Also was mir aufgefallen ist, wir waren ja selber von einer Wanderreise von Weltweit Wandern mit dir, mit uns, mit dem tollen Guide Mario unterwegs und da ist mir aufgefallen, erstens einmal, Montenegro ist ja doch ziemlich touristisch an der Küste. Du hast schon gesagt, in der Vergangenheit in Jugoslawien war das schon so ein Urlaubsparadies und jetzt ist halt auch so. An der Küste ist richtig viel los. Die Portionen sind teuer und relativ klein und dann fährt man eine halbe Stunde Berg rauf. Erstens einmal braucht man warme Jacken im Sommer. Es ist richtig kalt oben am Berg, also kühl, herrlich angenehm zum Wandern. Und zweitens sind die Portionen einfach unglaublich, wenn du einmal Fisch bestellst, kriegst 3 Forellen auf. Also diese Gastfreundschaft, die dann weiter im Hinterland ist, ist absolut nicht zu vergleichen mit dem, was, also es ist wie, als ob es 2 Orten von Tourismus, von Menschen, von Ländern gibt in Montenegro. Fällt man natürlich auch oft in anderen Ländern auf. Ich habe schon gesagt, in Hallstatt, du fährst eine halbe Stunde oder Viertelstunde über den See rüber und es ist eine ganz ruhige, idyllische Landschaft und in Montenegro ist das ganz extrem.
Ja, es ist ganz extrem, eben an der Küste, ja, und da gibt es natürlich diese Highlight wie die Bucht von Kotor oder die Altstadt von Kotor.
Wunderschön, ja. Und muss man anschauen.
Wunderschön, ja. Ein Highlight, was ich niemandem vorenthalten möchte, ja, ist natürlich auch ein Kreuzfahrtsziel, ja, aber man muss halt wissen, wann man da reingeht. Ja. Mhm. Also wir bringen...
Timing.
Das Timing ist ganz, ganz essentiell, ja. Und ich sage immer, ja, das wahre Montenegro beginnt immer ab 50 Meter oder 100 Meter Seehöhe, weil dann sind meistens... So weit geht keiner rauf. Ja, dann fängst du zu wandern an. Ja. Und dann meistens auch sage ich immer, wenn es keinen Asphalt gibt, dann bist du angekommen. Ja. Asphalt ist notwendig, um Leute in gewissen Gegenden zu halten. Aber wir haben auch gesehen, dass Asphalt sehr viel zerstören kann. Ja, ja. Also einfach, oh, Asphalt, jetzt kann jeder hinfahren und dann passiert halt einfach eine unkontrollierte Entwicklung. Und da muss man halt aufpassen. Also da muss man ganz aufpassen. Und unsere Gegenden momentan, wo wir Gäste hinbringen.
Ja, das wollte ich eh sagen, weil Montenegro ist ja auch super geschützt. Du hast ja selber daran beigetragen, quasi der Tourismusentwicklung und Wege zu machen. Es gibt ja große Nationalparks, oder? Also was gibt es denn da alles zu sehen?
Genau, es gibt Montenegro, ich sage immer, es ist einfach die Vielfalt auf kleinstem Raum. Mhm. Ja, also du hast, es ist so groß, Montenegro ist so groß wie Tirol, 14.000 Quadratkilometer.
Lass uns das ein bisschen einordnen. Wo liegt denn wirklich? Weil du hast gesagt, man glaubt, das ist in Südamerika wegen Montenegro und so ein bisschen Latino. Wo liegt denn Montenegro genau?
Montenegro liegt sozusagen im Norden, im Nordwesten ist Kroatien, ist die kroatische Küste. Mhm. Dubrovnik ist 30 Kilometer von Montenegro entfernt.
Kann man sich das vorstellen, ja.
Dann geht es weiter Richtung Osten und grenzt Bosnien-Herzegowina an. Ja. Dann kommt Serbien, dann kommt der Kosovo und Albanien. Ja. Mhm. Es ist so ein bisschen, es ist umgeben, ist ein kleines, ja, fast wie so eine kleine, ja, ist eine Insel, ich sage immer, es ist eine Insel. Weil nach Montenegro zu kommen, ist es nicht einfach. Ja. Es gibt keine Autobahnverbindungen. Aha, ja. Also Overland ist es ein Abenteuer. Und eines der coolsten Abenteuer ist es, mit dem Zug anzureisen. Ja. Also das dauert zwar circa 2 Tage. Ja,
unglaublich,
Aber es funktioniert. Ja,
okay.
Und auch der Eintritt nach Montenegro, es sind entweder Schluchten oder irgendwo im Nirgendwo ein Grenzübergang. Ja. Also es ist einfach... Dazu mal, also vor 20 Jahren, wie das erste war, das für mich Abenteuerland. Da habe ich gedacht, ist das möglich? Ist das möglich, dass es sowas gibt?
Ja. Also ein bisschen, wie man auch erzählt hat von Albanien, oder so früher, so Blutrache und keiner weiß, was dort los ist in den Tälern. Es liegt ja klein nördlich von Albanien, ist Nachbarland und hat auch wunderschöne Grenzberge. Und wie gesagt, es ist aber gar nicht so weit, wie du jetzt erzählen magst. Aber es ist halt noch immer ein bisschen unzugänglich hinzukommen.
Es ist unzugänglich. Es liegt auch teilweise auch an momentan, wenn man sagt, jetzt Flugverbindungen, es ist eigentlich nur in der Saison offen. Wer außerhalb der Saison bleibt, da Wien, Belgrad und Istanbul sozusagen. Ja.
Ja.
Aber es ist, kommt auch das Land dann wieder zur Ruhe. Ja. Es ist ein ganzer,
starke Saisonalität, oder?
Ja, es ist total. Aha, ja, es funktioniert die Küste im Prinzip, funktioniert nur während der Saison.
Da gibt es gute Fluganbindungen.
Genau.
Wobei, es passt ja ein bisschen mit unseren Wanderungen zusammen, weil es ist schon, die Saison verlängert sich jetzt gerade. Also die Herbstferien sind eine super Wanderzeit für Montenegro. Aber an sich, wie gesagt, ich habe schon erzählt, man kommt an in Podgorica und die Sauce läuft dann runter im Juli, August. Es ist heiß. Und dann sind wir eine Stunde rauf in die Berge gefahren und schon hat man die dicke Fließjacken braucht, weil oben in den Bergen ist es selbst im Sommer noch ordentlich chillig oben auf der Alm.
Ja, also da merkt man jetzt einfach diese Kleinräumigkeit. Ja. Mhm. Man ist ja innerhalb von einer Stunde ist man auf 1800 Meter oben. Mhm. Ja. Mhm. Und das macht einigen ziemlich zu schaffen auch. Ja. Also die Hitze und dann geht es wieder ins Kühle hinauf, in die Berge. Aber das ist natürlich toll. Weil auch
ich habe es angenehm gefunden. Ich mag es nicht, wenn es heiß ist.
Und zum, wie gesagt, eben zum Wandern ist es super, wenn man jetzt kommen würde, in National Nationalpark Biogradska Gora geht. Mhm. Ja. Mhm. Turmitor sowieso, der ist sowieso auf 1400 Meter Höhe, ist das Hochplateau und dann gehen die höchsten Gipfel auf 2500 Meter rauf.
Also ja. Ein richtiges Hochgebirge.
Ja, es ist ein Hochgebirge und das ist da kannst du immer wandern. Ja. Die Küste ist natürlich bevorzugt in der Vor- und Nachsaison, aber ist natürlich toll. Jetzt im April, wenn alles der Frühling erwacht, es ist nur ruhig, es ist noch nicht viel los, es fängt gerade an, ja. Oder auch im Herbst auch wieder. Ja. Also das Land bietet es viel. Ich sage immer, es ist Österreich mit Meerzugang, ja, endlich. Ja. Also schönste ist für mich Skitouren gehen, ja, und dann in anderthalb Stunden sitzt du am Meer und trinkst einen Espresso. Ja.
Und schaust auf die Adria.
Ja, genau, fantastisch.
Gehen wir vielleicht ein bisschen durch. Also Reisen bei uns hassen so wie wilde Schönheit, wo man schon ordentlich wandert und sehr, sehr viel mitkriegt. Und dann gibt es eben so Reisetitel wie Genusswandern in Montenegro. Gehen wir es einmal ein bisschen so durch. Was, oder die Balkan-Grenzlandwanderung, wo es eben gerade um dieses Gebiet an der Grenze zu Albanien rüber geht. Was gibt es denn da bei den einzelnen Touren zu sehen?
Also unser, ich sage immer, wirkliche Herzenswanderung ist die wilde Schönheit, weil die ist eigentlich aus diesem Projekt entstanden. Ja.
Da das wurde, war die erste Reise, die wir gemacht
haben. Die allererste Reise und die hat sich seit 2008, glaube ich, nur minimal verändert ja, und ist aber so eine schöne, balancierte Tour. Man sieht sehr viele verschiedene Berge, diese Vielfalt, ja, von den sanften Bialasitzer Bergen zu den schroffen Komovi-Bergen, beziehungsweise die Mrtvica Schlucht, was ein einmaliges Wandererlebnis ist. Ja, ja. Und
der Skadersee.
Der Skadersee natürlich und dann am Schluss die Bucht von Kotta. Ja, und die Bucht von Kotta, wenn man sich über diesen alten Handelsweg erreicht, ist es natürlich ein Wow-Erlebnis, ja, weil jede Kurve oder jede Serpentine ein Blick.
Neuer Blick, ja, wie also, so ein Fjord ist, oder? So tief eingeschnitten. Sagt man ja manchmal.
Ja, genau. Kotor liegt 45 Kilometer von der Adria entfernt. Ja.
Und wow, das war, so lang ist dieser Arm. Ja.
So lang ist dieser Arm, ist zwar kein Fjord, ist ein Einbruchsbecken, es war nie ein Gletscher dort. Ja. Aber das waren auch die Grenzen der ehemaligen K&K-Monarchie. Ja. Und man findet die ja noch, zum Beispiel in Tivat, ja, findet man auch diese Ankerpoller aus irgendeiner gusseisener großer Poller. Mit Graz. Keine Ahnung, wie die Firma gehört.
Graz, okay. Ja, weil man, ja, die Meernation Graz. Für alle Hörer aus Deutschland, wir sind natürlich weit weg vom Meer da in Graz, am Standpunkt vom Weltweit Wandern. Ja, aber lustig, ja.
Und die Bucht von Kotta bietet eben, das war das Grenzgebiet zum ehemaligen historischen Montenegro und da ist ein Festungsring gebaut worden in den 100 Jahren, als die K&K-Monarchie dort anwesend war. Und diese Wanderwege sind perfekt. Ja. Die sind einfach nach wie vor erhalten. Ich finde immer, das ist einfach fantastische Ingenieursbaukunst, die sogar das große Erdbeben überstanden hat. Ja. Da hat sie nichts, diese Wege sind da. Ja. Also wandern auf alten Spuren an der Küste zum Beispiel. Ja. Und immer zu tollen Ausblicken, weil das Militär hat immer gebaut, wo es tolle Ausblicke gibt.
Übersicht
hat. Die Übersicht, genau.
Ja, was steckt dann hinter Genusswandern in Montenegro? Das geht zu einer anderen Jahreszeit auf, oder? Geht es nicht so hoch rauf,
genau,
oder doch?
Genau, mit der Genusswanderung eröffnen wir unsere Wandersaison. Ja. Die bewegt sich entlang der Küste mit sehr vielen Genussstopps, ja. Und wir versuchen sozusagen bei diesen Genussstops die verschiedenen kulturellen Einflüsse und Ethnien zu berücksichtigen. Ja. Mhm. Wir fangen da im Ulzin an, wo eben die albanische Bevölkerungsgruppe lebt. Ja, und da probieren wir albanische Spezialitäten. Ja. Dann geht es über den Skadersee, das Zentrum für den Fischfang. Der Skadersee ist der größte See am Balkan, also knapp so groß wie der Bodensee nach dem Winter. Ja. Und da gibt es den Skadersee-Karpfen, der ist berühmt, dann den Wein. Ja. Und das ist schon für mich Inhalt für eine Woche.
Ja, ja, vor allem diese ganz vielen Wasservögel, oder? Das ist unglaubliche
Mengen. Im April ist es auch so, dass einfach sehr viele Zugvögel über Montenegro, das ist die Route, die Afrika-Route, ja. Und wir besuchen auch die Saline von Ulzin, ja. Und da beobachten wir die Flamingos, die sind Standortvögel, ja. Aber auch viele Zugvögel, die sich.
Was zum Beispiel? Oder welche Vögel?
Oh, Ich bin kein Birdie.
Okay,
ja. Aber es ist wunderschön. Ja. Aber es ist einfach ein Erlebnis, wenn man so einen Vogel durch das Binokular sieht, der total erschöpft von seinem Adria-Überflug sich ausrastet. Ja. Da kann man einfach sehen, was für Anstrengungen diese Tiere hinter sich bringen. Und also Zugvogel wird einfach irgendwie greifbar, was das heißt, für so ein kleines Lebewesen nach Afrika zu reisen und zurück. Ja, also sehr, sehr ergreifend. Und da haben wir einfach ganz tolles Team dort, das den Gästen näher bringt. Ja. Also es ist einfach, das ist ganz ein wichtiger Flughafen, Vogelflughafen.
Über das Team möchte ich mit dir ja noch reden, aber tun wir es einmal abschließen. So
genau, die anderen, die Balkan-Grenzlandwanderung ist auch so ein Herzensprojekt von mir, weil wir 2007 haben wir die erste Grenzüberschreiterin-Wanderung gemacht. Das war keine offizielle, das war eine meiner lieben Pilotwanderungen, wo wir einfach Reisen ausprobieren oder Strecken ausprobiert haben, ja. Und das war wirklich ein Abenteuer, weil es war ja nichts offiziell oder so. Wir haben natürlich schon offiziell bei der Grenzpolizei angesucht und beim Innenministerium dürfen wir über die grüne Grenze
drüber. War das ein Problem oder?
Man hat Verbindungen gebraucht. Okay, okay. Also man hat zum Glück Verbindungen gehabt und dann hat man gesagt, wir würden da drüber gehen und geht das, ja. Und die haben gesagt, um Gottes Willen, geht's da über diese Berge? Und das war halt einfach
2007 ist ja noch gar nicht so lange.
Wenn man sich bedenkt, was in der Zwischenzeit passiert ist mit diesem. Ja, das ist einer der gehyptesten Rundwanderwege der Region, ist die Peaks of the Balkans.
Und ich wollte sagen, zu Recht, weil der ist so cool. Wir gehen ja da eher ein Stück. Ich finde den super.
Genau, und wir haben sozusagen so eine Reise gestaltet, die im Kosovo beginnt und dann immer entlang der Grenze Montenegro, Albanien, Kosovo führt. Das ist in den Bergen oben. Ja. Aber zum Abschluss auch sozusagen das Meererlebnis hat endet jetzt dann sozusagen in der Bucht von Kotor, wo man sich dann sozusagen entspannen kann. Aber wieder hat man diesen Kontrast da und das auf kleinsten Raum. Ja. Und das ist das Feedback der Gäste. Wow. Ja. Und also diese Intensität. Es ist sehr intensiv. Teilweise ist es natürlich schön, aber es gibt auch negative Punkte zu bekritteln. Ja. Es ist passiert halt einfach auch Tourismus teilweise zu schnell. Ja.
Dass zu viel gebaut wird unterwegs.
Es wird zu viel gebaut. Das darf man einfach nicht außer Acht lassen. Aber man muss aber auch immer bedenken, das ist wie diese positiven Impulse, was der Tourismus bringt in so entlegene Gebiete. Ja, es ist und auch das Gemüt, dass sie halt einfach wenig steuern lassen oder beratungsresistent sind.
Dann bauen sie zu viel und zu schnell und zu schier auch leider. Ja,
oder unvollständig oder was immer. Aber nach wie vor, die Natur ist stärker. Voll. Die Natur ist stärker und es ist einfach die Realität. Ja, bei uns ist auch nicht alles schön.
Nein, ich wollte gerade sagen, wir haben in der Vorbesprechung gesagt, unsere Reisen, da geht's. Also wir wollen jetzt nicht eine Stunde Podcast über Probleme reden, aber es ist immer wichtig auf unseren Reisen, es gibt diesen Nationalismus am Balkan, es gibt eben diese zu schnelle Entwicklung, dass zu viel gebaut wird, gerade an der Küste, wie mehr geredet, aber das kriegt man natürlich auf Reisen mit. Es ist nicht nur rosa-rote Brille, eine Wanderreise. Nicht? Man kommt in verschiedene Gegenden. Man schaut natürlich, dass man in schönen Naturlandschaften ist. Aber es geht uns schon auch darum, dass man so in einer Woche 10 Tage so ein Bild von einem Land mitkriegt.
Unbedingt. Und die Guides, die bei uns unterwegs sind, der Amir, der Marco, der Semir, die sind einfach toll, weil die einfach offen und auch kritisch reflektiert auf die Situation schauen. Ja?
Und die kann man alles fragen.
Die kann man alles fragen. Ja. Und die geben eine offene Antwort. Ja. Und ich glaube, das ist einfach wichtig für das Verständnis und warum sozusagen das alles passiert. Mhm. Ja. Es gibt man kommt einfach reflektierter und vielleicht mit mehr Hintergrundwissen zurück. Ja,
und so wie du gesagt hast, leider muss jedes Land, schau da an in Spanien, die Küste, die zugebaut wird. Ich muss sagen, ich beobachte das auch in Albanien und bei euch in Montenegro ist es auch so. Jedes Volk muss irgendwie die gleichen Fehler mit Betonklötzen irgendwie leider nachmachen. ein bisschen schützt quasi die Bergregion, was entlegener ist, die meisten Gegenden auf dieser Welt, weil viele, die da in den Massentourismus wohin fahren, die wollen nicht wandern. Also man ist dann, du sagst schon 100 Höhenmeter höher, ist das dann wieder eine andere Geschichte.
Absolut. Gott sei Dank. Man ist dann einfach weg und man kann das genießen und hat einfach diesen Panoramablick und sagt, okay, es tangiert mir jetzt momentan überhaupt nicht.
Der schiere Betonklotz ist von 200 Meter oben vielleicht im Abendlicht doch ein bisschen gemildert. Ja,
ja, aber ja. So ist einfach, es ist passiert einfach, man muss halt einfach damit, ja. Das ist so.
Ja. Was ich total klasse gefunden habe, ist bei dieser Grenzlandwanderung, wo man so zwischen Albanien, Montenegro hin und her wandert, ist schon, das war ja immer so eine Religionsgrenze. Ne? Das war quasi die türkische Herrschaft, war irgendwie so bis Albanien rauf, da war muslimische Religion, auch so türkische Küche und quasi das slawische, europäische war dann so die Grenze bis nach Montenegro. Das ist wie so ein Kulturraumwechsel quasi. Das Muslimische weiter unten in Albanien und das Christliche, Orthodoxe dann weiter oben in Montenegro. Da geht man quasi von zwei verschiedenen Weltkulturräumen über die Grenze hin und her. Das finde ich total cool.
Das habe ich noch nie so gesehen. Küche. Absolut, absolut. Ja, also die albanische Küche ist ein bisschen feiner, verwendet mehr Gewürze. Ja.
Orientalisch, ja.
Aber viel, viel Gemüse, das mehr Gemüse. Die montenegrinische Küche gibt Kraft. Ja.
Fleisch,
es gibt Milch, es gibt Käse, es gibt Kartoffeln. Ja,
genau.
Aber das natürlich in einer Top-Qualität. Ja. Ja. Also von solchen Lammsteaks und Koteletts können wir träumen. Ja. Es ist wunderbar.
Na, super. Na, und deswegen gibt es da eben wirklich wahnsinnig viel zu entdecken. Also gerade so an der Grenze zwischen diesen zwei verschiedenen Hemisphären quasi so. Wir haben ja noch eine vierte Reise. Ich habe gesagt, das ist etwas, was bei Weltweit Wandern jetzt nur mehr selten gibt, weil wir uns sehr auf Wandern und Kultur und mit Local Guides konzentrieren. Aber wir haben in Montenegro noch eine Multiaktivreise. Wie schaut es denn bei dir aus? Reden wir dann einmal kurz.
Die Multiaktivreise ist einfach spricht sehr viel, was wir sehen, einfach Familien an, ja, mit größeren Kindern, also größeren Teenagern, ja, für die ist das ideal. Es werden alle 5 Nationalparke bereist und der Nationalpark auf dem bestmöglichen Weg erlebt. Ja, zum Beispiel im Turm in der Tara-Schlucht mit dem Raftboot. Ja.
Das ist cool, ja, haben wir selber gemacht mit unseren Kids. Ja.
Oder den Loftschen runter in die Bucht von Kotter mit einem Rad, die Serpentinenstraße. Ja.
Bergab ist nicht so anstrengend.
Genau, bergab, keine Sorge.
Downhill.
Downhill, genau. Ja. Aber auf Asphalt, also ist alles okay. Oder die Almen in der Bialassitz im Nationalpark Biograska Gora mit einer Übernachtung bei den Hirten. Ja. Also das ist das Ziel, einfach sozusagen Familien zu animieren.
Dann kann man reiten, glaube ich, oder?
Reiten,
oder
geht das noch? Genau.
Kann man also mit Pferd unterwegs sein, was den Kids
also
total
im Prinzip
glaubt.
Ist es auch darum gegangen, eben diese lokalen Ressourcen auf den Almen zu nützen. Ja, und belebend. Also, dass das integriert wird.
Ja, voll super. Ja. Na, also wie gesagt, da gibt es so viele verschiedene Aspekte. Am Anfang oder kurz vorher habe ich angekündigt mit unseren Guides, reden wir da ein bisschen drüber. Mir hat das wirklich sehr beeindruckt, was wir da für ein Team haben. Erzähl mir ein bisschen was. Also, wie ist das mit den Guides? Wie arbeiten wir dran? Die sind ja immer gern gesehene Gäste bei unseren Guide Academies. Möchte ich kurz erzählen, dass wir von Weltweit Wandern in Österreich oder manchmal in anderen Ländern so Ausbildungen machen und mit den montenegrischen Guides ist immer hetzt, ist immer Gaude, die bringen sich voll ein und haben wir echt ein super, super Team.
Ja, also eben die Guides, unsere Guides sind super, der Marco, der Armin und der Seme, ja, und das sind wirklich mittlerweile schon die alten Hasen in der Guides-Szene, die haben schon alles miterlebt. Gutes und Schlechtes, oder auch Situationen mit Unfällen und so weiter. Also die wissen, die haben einfach das im Griff.
Auf die große Bandbreite.
Auf die kann ich mich total verlassen. Und natürlich diese Guide-Akademies, die sind natürlich von ihnen gern besucht, obwohl sie viel draußen sind. Es ist einfach gut, sich auszutauschen. Auch wie jetzt hier bei diesem Partnertreffen, man tauscht sich aus. Ja. Und diese Sicht nach außen ist auch ganz wichtig, dass man rauskommt und schaut, wo ist man, was kann man noch machen und so weiter. Ja. Also, und jetzt sind wir natürlich dabei, ja, eben unsere alte Garde von Guides, neue Guides zu finden. Ja. Und das machen wir halt einfach auch in Kombination so, dass eben die alten Hasen die Jungen mit auf die Tour nehmen, so lernen sie und hoffentlich, dass Weltweit Wandern wieder eine Akademie hat. Ja.
Machen wir ganz sicher, ja, sicher.
Damit wir sozusagen einfach die Philosophie am besten transportieren können, aber natürlich auch das technische Know-how. Ja,
Wunsch ist bereits notiert, sind wir schon heftig in Planung. Freut mich, dass du es gern schickst. Ja. Nur für unsere HörerInnen, wir bringen da immer Guides aus der ganzen Welt zusammen, also Madagaskar trifft Montenegro und lacht mit Bhutan und Südamerika, also ein Austausch unter unseren Guides, da geht es eben darum, Wissen, aber auch so eine gewisse Stimmung untereinander zu teilen und dass man Berufskollegen aus der ganzen Welt trifft und dann, ich glaube, da passiert, sagen mir die meisten, auch ein voller Motivationsschub, dass man sich einfach professionalisiert, dass man genauer GPS und Karten lesen lernt, dass man noch ein bisschen besser das mit Notabtransport von Menschen im Falle des Falles und lauter also Techniken lernt, aber das Wichtigste ist eh dieser Erfahrungsaustausch untereinander.
Und zu wissen, dass man ein Teil eines größeren Ganzen ist.
Ja, ja, die Community quasi.
Ja, die Community und dass man da beiträgt für das Ganze und die Guides lieben die weltweit Wanderngäste, weil sie alle nett sind, ja, und wirklich, ja, wir wissen, wie Gäste auch andere Gäste sein können, aber weltweit Wanderngäste kommen mit einem gewissen Respekt, Vorwissen und auch Lernwilligkeit. Ja,
ja, also das freut mich.
Ja, und zuhören. Ja, also zum Glück, also der Armin hat am Anfang immer gehadert mit den Pflanzen. Ja. Zum Glück gibt es jetzt diese Apps. Ja.
Da kann man sich schnell einmal ja, dann schlau machen.
Genau. Aber mittlerweile, glaube ich, hat er das Repertoire drauf. Ja. Und ja, also es ist einfach schön, ja, und es ist einfach ein kollegiales und gemeinschaftliches Arbeiten in die gleiche Richtung. Ja,
und der Andreas aus Umbrien hat erzählt, oft gibt es einen Gast, der weiß einfach viel mehr über die Pflanzen und da kann man als Guide dann noch was lernen.
Absolut.
Also es geht ja bei unseren Touren auch, es ist meistens nicht so sehr der Frontalvortrag. Die Gruppen sind ja sehr klein, 10, 14 Leute. Da geht es viel im Dialog. Du, was ist denn das? Und in der Gruppe redet man. Natürlich muss der Guide was über Geschichte und den Weg kennen. Aber es ist viel so ein Gruppenprozess, dass man miteinander redet und auf eine Forschungsreise geht.
Absolut. Und das merke ich auch bei den Besuchen der Gruppen bei unserem Weingut. Das ist einfach ein netter Dialog. Da sitzt und trinkst und redest und kommst von Hundertsten aufs Tausendste. Ja? Also es ist einfach eine sehr entspannte Grundstimmung immer drinnen. Ja? Und das ist ganz wichtig. Und das trägt sicher das Gehen dazu bei. Ja? Also das ist einfach ganz, jeder kommt runter und diese entschleunigte Wahrnehmung. Ja?
Ja, und dass man doch die lokalen Guides dann fragen kann. Du, wie bist denn du aufgewachsen? Wie findet man bei euch einen Partner, Partnerin?
Ja,
wie ist das mit den Bräuchen? Und wie ist die Religion? Und wie funktionieren die Medien? Oder ganz viele Dinge, die einen interessieren, kann man da dann außerfinden von jemandem, der dort aufgewachsen ist.
Absolut,
ich glaube, das ist voll wertvoll.
Ja,
wir ein bisschen vielleicht erzählen für unsere Hörerinnen. Die Angelika ist jetzt da für unsere Nicht-Guide-Academy. Wir haben ja dann auch immer wieder Treffen, wo wir unsere Partnerinnen treffen. Und so eines haben wir jetzt gerade vor. Hier in der Nähe vom Schöckl, nördlich von Graz, sammeln wir wieder 25 unserer geschätztesten Partnerinnen. Marokko trifft Madagaskar, Madeira, Montenegro, auch unsere albanischen Partner werden da sein, Bulgarien und viele, viele andere Länder, wo wir uns dann untereinander vernetzen, den weltweit Wandern-Spirit hochhalten. Das klingt jetzt alles ein bisschen geschwollen, aber einfach so, einfach miteinander an unserer Zukunft arbeiten, an der Qualität, schauen, dass unsere Touren verbessert werden und viel halt miteinander so eine Gemeinschaft bilden. Und das schätzen alle immer sehr und kommen gern. Und wenn ich das jetzt von dir höre, bestärkt mir das natürlich, das auch für die Guides wieder weiterzumachen.
Unbedingt, ja. Nein, es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man da auch für uns, also für mich als Partner, ja, einfach zu sehen, wie tun die anderen, ja, was tut sich, wie kann man gemeinsam in die Zukunft schauen, ja. Also.
Vielleicht so ein Stichwort, das wir noch nicht gemacht haben, so um das abzuschließen, Thema Nachhaltigkeit. Wir haben schon ganz, ganz viel davon geredet, dass du ja von der Entwicklungszusammenarbeit überhaupt nach Montenegro gekommen bist, dass quasi Wandertourismus in entlegenen Regionen Erwerbsmöglichkeiten gibt. Was ist denn so besonders nachhaltig an den Reisen? Was gibt es denn da alles zu berichten oder zu erwähnen noch?
Also wir versuchen, so viel als möglich lokale Partner zu integrieren. Mhm. Wie gesagt, es ist Montenegro, ist einfach, hat einen wirtschaftlichen Aufholbedarf und solange die Wertschöpfung lokal basiert, ist es ein positiver Beitrag. Mhm. Ja. Und eben auch die Motivation in den entlegenen Gegenden, dass die Jungen oben bleiben und dass sozusagen der Tourismus eine Idee oder ein Ziel gibt, dass man oben bleibt und sich trotzdem der Nahrungsmittelproduktion weiterhin widmet, ja, was ganz wichtig ist. Ja.
Du hast ja schon gesagt, in Kombi mit Tourismus ist das einfach ein Zusatz oder eine Geschichte, die Leute vor Ort zu halten. Ja.
Und auch bei beim Einsatz von den Transportmitteln, wir versuchen auch immer nur die lokalen Transporteure zu verwenden, zum Einsatz zu bringen, ohne dass jetzt ein ständiger Begleiterbus dabei ist. Ja. Also das ist uns auch ganz wichtig, nicht, dass wir, es gibt natürlich die Busunternehmen im Zentrum und an der Küste. Ne? Im Norden gibt es zwei. Ja.
Und die binde ich ein.
Also das ist, also für uns ist wirklich Nachhaltigkeit, vielleicht klingt das für einen ein bisschen einseitig, aber das ist das, auf die müssen wir bauen, zählen und fördern. Ja. Also das ist für uns unser Beitrag sozusagen. Ja.
Und wie gesagt, was du erwähnt hast, ist euer Weingut, das ihr wieder reaktiviert habt. Gerade solche Dinge sind natürlich wichtig, ja.
Ja, es ist einfach, unser Therapieweingut, ja. Aber es ist einfach, es ist aufzuzeigen, dass es auch mit jetzt nicht 20 Hektar möglich ist, sozusagen einen Beitrag zu leisten, ja. Und dass der nicht unbedingt hochindustriell sein muss, sondern einfach mit den Gegebenheiten arbeitet, ja. Und auch am Weingut, also servieren wir lokale Produkte, ja. Also von Käse angefangen über Olivenöl aus Montenegro, hat fantastisches Olivenöl, ja. Mhm. Ist natürlich ein Mini-Produzent, hat keine
Weiß man gar nicht, weil es nicht exportiert wird.
Aber vor Ort kann man fantastisches Olivenöl verkosten bzw. kaufen. Ja. Mhm. Oder seit letzter Zeit ist das Lieblings, also ich hab dem Christian auch ein kleines Schmankerl-Paket aus Montenegro mitgebracht.
Da gegenüber liegt es. Ich freue mich schon auf diese, du hast gesagt, das ist deine Corona-Therapie, das ist jetzt auch meine Therapie, der Wein, den du gebracht hast.
Genau, ja. Der Wein in Kombination mit Skadersee-Karpfen geräuchert in Konserven. Mhm. Also man kann das so vergleichen wie die portugiesischen Sardinen. Ist ein kleiner Betrieb, der vor einigen Jahren angefangen hat und sozusagen ganz wichtiger ist, sozusagen den Skadersee-Karpfen wieder wirtschaftlich relevant zu machen. Ja. Oder auch Olivenöl und Ziegenkäse. Ja. Montenegro ist im Süden das Land der Ziegen. Ja. Fantastisch. Ja. Mhm. Und das ist sozusagen auch meine Empfehlung, wenn mich die Gäste fragen, was soll ich mitnehmen aus Montenegro? Sage ich, Wein, Olivenöl, Ziegenkäse und diesen Skadersee-Karpfen in der Konserve. Mhm. Perfekt. Das ist sozusagen das Montenegro-Revival, Gaumen-Revival für zu Hause. Ja.
Ganz, ganz viel vor Ort natürlich, diese lokalen Produkte kosten und genießen unseren Reisen. Ja, super. Super. Ich glaube, das ist jetzt ziemlich rund und perfekt. Vielleicht so ein bisschen, lass mich die Punkte zusammenfassen. Montenegro ist natürlich eine bekannte Badedestination inzwischen, bietet aber so viel mehr, hat eben diese fantastischen Nationalparks, hat immer so dieses Spannungsfeld zwischen Küste und herrlicher Adria und den wahnsinnig tollen Bergen, traumhaften Hochgebirgslandschaften, hat viel, viel Genuss und es kann eben zu verschiedenen Konditionsstufen quasi bewandert werden, ob man jetzt die Peaks of the Balkan entlang der Grenze wandert oder anstrengendere oder höhere Wanderungen macht in den Nationalparks oder Genusswandern in der Nähe vom Meer und mit herrlichen Blicken. Auch kulinarisch ist Montenegro ein Highlight, da man ganz, ganz viel gehört, von Fisch bis über herrliche regionale Produkte wie Olivenöl und Wein und natürlich die Begegnungen mit den Menschen, wo unsere Guides ganz, ganz viel beitragen können und ganz, ganz viele Geschichten erzählen. Danke vielmals. Es wird ja jetzt noch weitergehen mit unserer Partner Academy, aber danke jetzt einmal an dich, Angelika, dass du da dabei warst und recht herzlichen Dank für dieses klasse Gespräch.
Ja, vielen, vielen lieben Dank, Christian. Das ist sozusagen die Möglichkeit, Montenegro vorzustellen. Ja, toll.
Ja,
danke.
Das ist super große Freude. Dir, liebe Hörerin und lieber Hörer, recht herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn du was nachlesen willst über Montenegro, auf unserer Webseite haben wir einen Reiseblog, ein Reisemagazin, wo es auch einen Artikel über Montenegro gibt. Ich habe meine Bücher quasi zusammengefasst und habe ein E-Book gemacht, wo es von Ausrüstungstipps bis Gesundheitstipps und Wanderausrüstungsinformationen, alle möglichen Informationen zum Wandern gibt. Ein kostenfreies E-Book auch unter weltweitwandern.com. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich irrsinnig freuen, wenn du ihn abonnierst und mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Dann haben nämlich noch mehr Leute Chancen, diesen Podcast zu sehen und zu hören. Wenn du noch Informationen über Montenegro willst, über unsere Reisen oder mein E-Book beziehen möchtest, wo ich Wandertipps und Ausrüstungsinfos gebe, dann besuch doch unsere Webseite unter www.weltweitwandern.com. Ansonsten freue ich mich, wenn du mich in 2 Wochen bei unserer nächsten Podcast-Folge wieder besuchen kommst. Recht herzlichen Dank fürs Zuhören. Dein, euer Christian Lade.
Cut.
Das Pod, deine Podcast-Agentur.